Radio 1, nur für Erwachsene.
Jetzt gehen wir ins Kino, wobei wir eigentlich erst am 19. Mai ins Kino gehen, um den Film zu sehen, über den wir jetzt sprechen wollen. Von einem Mann, der uns schon so wundervolle Filme geschenkt hat, von Sonnenallee über Herr Lehmann, über NVA, Hotel Lux. Nicht zu vergessen, High Alarm am Müggelsee. Ja, oder? Und also das wäre schon abendfüllend, alles aufzuzählen, was er gemacht hat. Aber jetzt hat er einen neuen Film gemacht, auf den wir auch lange warten mussten. Nur noch 10-mal schlafen. Dann gibt es endlich einen neuen Film von Leander Hausmann. Und in diesem Film trägt sich ungefähr Folgendes zu.
Sie werden sich jetzt dran machen, die Szene im Prenzlauer Berg auszukundschaften.
Ich arbeite bei der Staatssicherheit und bin auf dich angesetzt worden.
Alles klar.
Wir müssen in diese sogenannte Künstlerszene eindringen.
Ich hab's auf Bild.
Ich auf Ton.
Ich hab's mitgeschrieben.
Ich habe meiner zukünftigen Frau 2 Jahre lang observiert. Da wusste ich, dass sie die Rechte ist.
Doch ein Weststadtplan.
Unsere sind so ungenau.
Warum sind die ungenau?
Um den Feind zu verwirren?
Aber dann verwirren wir doch nur die eigenen Leute.
Ja, dann verwirren wir nur die alten eigenen Leute. Wir werden sie nicht verwirren, weil wir spielen hier mit offenen Karten. Und hier ist Leander Hausmann mit seinem Film Leander Hausmanns Stasi-Komödie. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Leander.
Hallo, ich freue mich auch.
Zählst du jetzt eigentlich auch zurück? Bei der NVA hat man ja immer gezählt, ne, die Tage. Noch 10-mal schlafen, machst du das jetzt auch? Oder ist das jetzt eigentlich, du hast schon so viele Filme gemacht, dass das jetzt eigentlich auch nicht mehr so...
Also, naja, ich bin sehr aufgeregt.
Ja.
Weil da hängt viel dran, viel Lebenszeit, 11 Jahre, mein Gott. Also ich bin mir relativ sicher, dass es ein schöner, guter Film ist.
Ich gehöre zu den privilegierten Menschen, die ihn schon sehen durften. Und ich kann sagen, es ist ein sehr schöner, ein sehr guter, ein sehr lustiger, ein sehr kluger Film. Und weil du sagst 11 Jahre, so eine lange Reise für einen Film, das hattest du, glaube ich, auch noch nicht, oder?
Ja, na doch. Also ja? Gerade Filme, die... so neu daherkommen, also die noch nicht gemacht wurden, die haben es natürlich immer besonders schwer. Wo sie finanziert werden sollen, sitzen jetzt nicht gerade die Visionäre. Also man möchte natürlich immer ganz gerne Sachen machen, die es schon gibt und die sich schon bewiesen haben. Und dann macht man halt Teil 1, Teil 2, Teil 3. Also die gesamte Kinolandschaft ist ja voller Remakes. Und man kann im Grunde, das Publikum ist ja auch vergesslich in gewisser Weise, kann man ja im Grunde alle 3 Jahre den gleichen Film machen.
Ist das so krass? Ja,
aber in Genrefilmen ist es schwierig. Also eine Komödie muss ich immer wieder neu erfinden, Horrorfilme auch. Also wenn man dann weiß, hinter welcher Ecke er steht, erschreckt man sich nicht mehr. Und bei Komödien ist es so, dass man auch nicht immer beim gleichen Witz lacht. Und deswegen muss man bei Komödien sich immer etwas trauen. Also, wenn man mal was Neues machen will oder wenn man die Leute wieder zum Lachen bringen will, dann ist das ein langer, schwerer, harter und auch ziemlich frustrierender Weg. Aber langsam lichten sich die Wolken und plötzlich finde ich den Film auch lustig.
Ach so, das ging...
Das war in den letzten Jahren nicht unbedingt mehr der Fall.
Weil dann irgendwann so ein Drehbuch, also sagst du, muss ich jetzt wieder... warum stellt sich dann keine Lust mehr ein, weil du so lange daran gearbeitet hast, dass es irgendwie schal wird?
Der Film hat wahnsinnig viele Ebenen.
Ja.
So, und ich weiß auch nicht. Ich kann ihn selber gar nicht mehr beschreiben. Ich bin jetzt fast schon zum Zuschauer geworden. Er hat sich auch so seine eigene Geschichte gegriffen. Also im Grunde wollte ich einen Film machen, sowas wie Nackte Kanone oder so. Mhm. Oder Police Academy, ja. Und plötzlich ist daraus eine ernsthafte Komödie geworden, wenn man das überhaupt sagen darf.
Ja.
Und da war ich selber erstaunt, also den Figuren zuzuschauen, den David Cross, der die Hauptfigur spielt, oder dem Henry Hübchen, was die da so machen. Und plötzlich stelle ich fest, dass die Dinge tun, die ich nicht so eingeplant hatte. Also, dass sie so ein eigenes Leben entwickelt haben. Das hört sich jetzt so ein bisschen kitschig.
Nee.
Ah, die Figuren in meinem Buch fangen an zu leben.
Ja.
Nein, das meine ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, weil ja diese Schauspieler so einen eigenen Kopf haben. Und plötzlich spielen die da was, womit du nie gerechnet hast. Ja, also dieses abgefuckte, dieses untergehende System, was man so in diesem Siemens also so entdecken kann und dann der David Cross, der immer so erstaunt durch diese Welt läuft, also immer der falsche Mensch in der falschen Situation, und daraus entsteht dann eben Komik. Und auch, dass der Film nichts verspricht oder dass man nicht weiß, wo er hingeht, weil er immer wieder so kleine, auch dieses große Kostümfest, was die Stasi da ausrichtet, wo der Mielke als August der Starke geht und so. Ja. Ich bin wirklich selber erstaunt, aber es war ein langer Weg, um das irgendwie alles zu ordnen.
Ja, vielleicht sollte man so mal ein bisschen die Geschichte zu erzählen.
Das kannst du nicht.
Okay, also es gibt auch zwei Zeitebenen. Also es gibt David Cross spielt einen jungen Mann, der bei Rot nicht über die Ampel geht. Ne? Damit geht es, glaube ich, los. Das ist, glaube ich, die erste Szene.
Man sollte auf jeden Fall beim Schauen des Films sich selber immer fragen, welcher Ampeltyp bin ich?
Genau.
Also damit geht's wie lange halte ich es aus, dass mir die Ampel vorschreibt, wann ich über die Straße zu gehen habe, obwohl die Straße leer ist.
Ja.
Und man sieht natürlich auch die Entwicklung in dieser Menschengemeinschaft. Also das war ja unsere Coolness, dass wir uns eben nicht von einer Ampel sagen lassen, wann wir über die Straße zu gehen haben. Und mittlerweile im Prenzlauer Berg vor allem beobachte ich völlig absurde Situationen, wo Menschen stehen, ist aber kein Auto da, wo ich sage, jetzt geh halt rüber.
Ja.
Oder so, ne? Und in unserem Fall ist das eine manipulierte Ampel. Diese Idee habe ich von Roland Jahn. Die hatten immer angenommen, dass eine falsch geschaltete Ampel, wo immer unglaublich lange Rotphasen an einer leeren Straße waren, ob die nicht vielleicht von der Stasi manipuliert ist, um zu sehen, ob Leute sich an die Regeln halten und wie lange sie das aushalten. Und wenn dem so ist, dann spricht man die an, weil sie eben Befehlsempfänger sind. Ne?
Ja.
So geht der Film los. Aber im Grunde gibt es noch eine andere Geschichte, eine Gegenwartsgeschichte, wo ein Dissident, ein gefeierter Schriftsteller, seine Stasi-Akte nach Hause bringt, weil die Familie und das Archiv der Künste und so, die wollen das endlich mal sehen. Und er kommt damit nach Hause und sie schlagen die Akte auf. Und das Erste, was sie sehen, ist der Liebesbrief einer anderen Frau, der dort von der Stasi einsortiert wurde, nach Datum und so weiter, aus dem sich dann ergibt, dass diese Frau eben schon ein Verhältnis mit ihm hatte, als er verheiratet war.
Genau.
Und das stört eben die Helden, das kann man ruhig erzählen, ist ja trotzdem lustig, aber das ist sozusagen die Rampe, über die das Ding dann in die Vergangenheit geschossen wird. Und nun versuche ich verschiedene Dinge, also erstens Atmosphäre, Lebensfreude, Liebe, ja, und die Korrumpierbarkeit von jemandem, der da reingerät, der aber da auch nicht mehr rauskommt, weil er in dem Moment nicht mehr findet, die Wahrheit zu sagen. Und insofern ist es natürlich auch ein Film über die Gegenwart und über uns. Was ist die Wahrheit? Sollten wir sie sagen? Ist sie immer gut, wenn wir sie sagen? Oder reicht es auch, wenn wir sie, wie viel Kollateralschäden wird diese Wahrheit am Ende haben? Im Verlauf dieser jetzt etwas kryptisch wiedergegebenen Geschichte gibt es, hoffe ich, lustige Situationen und auch natürlich traurige. Und ich wollte vor allem diesen DDR-Kitsch vermeiden, also diesen Heldenkitsch, diese Demos, die auseinandergeprügelt werden und alle diese Dinge, die wir kennen aus anderen Filmen, was auch okay ist, auch sein muss. Ja, aber ich bin halt wie ich bin und was soll ich machen? Das sind halt meine Filme dann.
Genau. Also es ist eben ganz viel. Es ist ja nicht nur eine Komödie, es ist auch keine, irgendjemand hat geschrieben, Leander Hausmann rächt sich an der Stasi. Das ist totaler Unsinn.
Rache und Hass sind anstrengende Gefühle.
Also
dazu bin ich viel zu faul.
Ja, genau. Also es ist eine Geschichte, die natürlich, es geht um einen Typen, der bei der Stasi arbeitet. Es geht auch um die Stasi, aber man kann über die Stasi lachen und dann sagen dann vielleicht Leute, Stasi-Komödie ist ja ein Oxymoron. Weißt du,
was
oder
auch
so.
Lustig ist, dass alle, die darüber schreiben, so wahnsinnig gerne das Wort bespitzeln benutzen.
Ja.
Also fast jeder Journalist, es gibt scheinbar kein anderes Wort für observieren in diesem Fall als bespitzeln. Also dann hat man auch seine Aufgabe erfüllt, das Vokabular zu benutzen, was wir benutzen müssen, um trotzdem über unsere Zeit reden zu können. Mir ist vorhin eingefallen, ich war zum Beispiel ein ganz heimlicher Fan immer, und zu DDR-Zeiten hätte ich das nie gesagt, von den Arbeiterkampfliedern.
Als Busch und sowas.
Ja, genau. Ja. Und als wir damals mit der Truppe, mit so DDR-Schauspielern am Schillertheater anfingen, haben wir diese Lieder immer gesungen. Und du konntest sofort, gibt's ja eigentlich DDR-Bürger und ehemalige?
Zwei, okay, pass auf. Drei, vier,
also,
fünf.
Ich spiele mal ein Lied, okay? Ich spiele euch mal ein Lied vor. Zufällig habe ich eine Mundharmonika bei. Im Grunde, weißt du, im Grunde gibt es ein Gesetz in der Talkshow. Das heißt, bereite nichts vor, bring nichts mit. Genau, das sind die zwei Gesetze. Pass auf.
Also noch nie gehört, aber okay.
Also okay, ich spiele mal ein Lied.
Ja.
Und also das
spiel mal das
wirklich Lied. Sofort jeder. Und das versteht man da draußen nicht, dass wir so zusammengehören aus irgendeinem Grund. Naja, du weißt, was ich meine.
Mhm.
Wie mache ich das jetzt?
Soll ich dir halten? Pass auf, ich halte das Mikrofon.
Ich kann es so halten.
Ah, okay.
Okay. Das Lied spielt auch in dem Film eine nicht unwesentliche Rolle.
Der kleine Trompeter, richtig.
Hättest du alle gewusst?
Sie haben...
Sofort. Okay, ich spiele noch eins.
Kleine weiße Friedenstaube war das.
Das vereinigt uns.
Ja,
wir haben
so ist es.
Wir haben so ein gewisses kollektives, warum kriege ich da eigentlich keinen Applaus für? Also wirklich, oder aber es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder waren alle völlig platt, dass ich Mundharmonika spielen kann und brauchten erstmal Zeit, um sich zu erholen, oder ich habe es einfach schlecht gespielt.
Das klang sogar im Radio sehr gut eben.
Ja,
Lerner. Also jetzt mal vielleicht mal, um das wirklich, weil du erzählst eine Geschichte zwar von auch von Verrat und all diesen Dingen und so weiter, aber es ist eine Geschichte, wie du sagst, auf die man sich auch einigen kann, wenn man nichts mit Stasi zu tun hatte. Und das macht diesen Film auch so toll, weil er ist ein Liebesfilm, es geht um Liebe, es geht um, es gibt so Ganoven-Szenen, es ist eine Komödie, es sind alles drin, es hat tragische Momente und so. Was interessant ist, also irgendwo würde, glaube ich, gesagt, das sei jetzt irgendwie das Ende einer Trilogie, also die mit Sonnenallee angefangen habe, dann gab's NVA. Es gibt Cameo-Auftritte, wenn man so will. Ja? Also
ja.
Detlef Buck spielt immer noch den Volkspolizisten. Dann Alexander Scheer taucht auf, auch Stahloberter.
Auch in Robert einer Stahlober. Szene mit dem ABV, aber eben nicht
genau.
Als Micha, sondern als Michaela.
Als Michaela. Sie haben sich weiterentwickelt, die jungen Menschen.
Auf dem Weg in die Schoppenstube, die wir doch alle kennen.
Ja, genau. Also ist es tatsächlich jetzt für dich so eine Art Schlusspunkt auch hinter das Erzählen von DDR? Oder ist das...
Ich meine, das mit der Trilogie, das haben andere.
Okay.
Aber ich fand das irgendwie auch geil, so eine Trilogie. Hey, ja, so eins, zwei und drei in Leder gebunden. Ne? So. Aber
das wär's.
Letzten Endes war es eigentlich eine zufällige Idee, die ich in einem Buchladen bekommen hatte. Da gab es ein Buch, das hieß Top Secret. Und das zeigte Fotos von Observationsfotos aus dem Archiv der Stasi-Unterlagen, und da waren unter anderem Fotos von Leuten, also von Stasi-Leuten, die hatten Fotos von Kuscheltieren gemacht, also von Hamstern und von Katzen und Wellensittichen. Also sie fanden sich immer wieder, und man hat lange darüber nachgedacht, was das wohl gewesen sein könnte, warum die das gemacht haben, was das für einen Sinn macht überhaupt. Und dann konnte man es sich nicht anders erklären, als dass sie die einfach niedlich fanden, die Tiere, und denen eben ihrem Drang nachgaben, das festzuhalten. Auch Selbstporträts, also beim Warten im Auto haben sie sich selbst fotografiert, weil es so lange dauerte. Was macht man da mit so einer Kamera und so? Rückspiegel gucken und so ein Dings. Und da gibt es ganz viele von. Und da dachte ich, Mensch, also über so viel banale Menschlichkeit innerhalb so eines, ja, natürlich zu Recht verrufenen Systems, das schreit ja nach einer Komödie. Das schreit ja danach, dass man sich da mal mit beschäftigt und das mal zeigt.
Ja, was ja bei dir auch immer total wichtig ist, ist die Musik. Es gibt so Schlüsselsongs, die in bestimmten Szenen, wir hören auch gleich einen zum Schluss, aber du hast einen total tollen Musiker, der dir den Score geschrieben hat, also die Filmmusik, nämlich Malakow Kowalski.
Naja, das ist ein Genie,
ja.
Ne, das kann man nicht anders sagen. Er ist ja nicht nur ein sehr guter Musiker, also ein hervorragender Pianist, ein Gitarrist und Sänger auch. Mhm. Er komponiert eben.
Hat gerade ein tolles Album veröffentlicht.
Und er hat diese zweite Ebene reingebracht, die immer so ein Gefühl erzeugt in dieser Komödie, was eigentlich konträr ist. Und dadurch hat er plötzlich auch so eine Tiefe bekommen. Aber auch zu dieser Tiefe hin war es ein Weg, den mir diese Geschichte und die Leute, die da drin agieren, gezeigt haben.
Also was ich immer so in deinen Filmen, wir können das ja noch stundenlang, könnten wir drüber reden, aber was ich immer so toll finde, dass es gibt natürlich ein Hintergrundrauschen. Das ist irgendwie DDR und das ist auch irgendwie wichtig, dass das mit erzählt wird. Also die Welt, in der wir groß geworden sind, in der wir gelebt haben, in der wir Spaß hatten auch, in der wir auch gelitten haben. Aber dass es eigentlich immer um die Figuren geht, die, also es ist egal, wo die leben, die haben eben ein Problem und dieses Problem erzählst du mit so einer großen Empathie und mit so einer großen Liebe auch zu den Figuren, zu allen Figuren, ja, auch wenn man nicht alle mag, aber das ist, glaube ich, das, was wo man nicht immer auch erkennt.
Ja gut, also wenn wir davon ausgehen, dass es Gut und Böse gibt, dann werden wir die Welt nicht ändern. Also Gut und Böse gibt es einfach nicht und das Böse fällt auch nicht vom Himmel und so. Ne? Wir sind ja marxistisch geschult, wir wissen, dass das muss was hängen bleiben in der Dialekt. Wir wissen, dass die Gesellschaft uns zu dem macht, was wir sind. Wir werden im Grunde als niedliche kleine Geschöpfe geboren. Ja, so. Vielleicht mit verschiedenen genetischen Anlagen, aber das fällt nicht. Also die DDR ist ja auch nicht einfach so vom Himmel gefallen, ne? Sondern aber so wird es ein bisschen kolportiert, ja. Und man guckt auch oft auf uns, sage ich mal. Dieses uns hätte ich in der DDR nie gesagt, ja. Also dieses uns, also man schaut auf uns wie auf Aliens irgendwie, anstatt sich in dem Spiegel, der wir ja auch sind, selber zu sehen. Also wer sind wir und wie verhalten wir uns unter bestimmten Situationen? Und wenn jemand seine Frau betrügt, und das soll vorkommen in dieser Gesellschaft, dann, oder die Frau den Mann, wo wir mal schön gerecht bleiben, das soll auch vorkommen, gar nicht so selten, wie wir Männer manchmal denken. Und da werden Strategien entwickelt, wie man, also ganze logistische Dinge werden dazu, wie man das hinkriegt, dass man das Leben da und da auch irgendwie leben kann. Ne? Und da muss man natürlich denken, dass wir irgendwie anders sind als einer, der andere Leute beobachtet oder lügt. Wenn er in diesem Land aufgewachsen ist und erzogen ist, dann hat er vielleicht Glück, wenn er da das Unrecht sieht oder ist so erzogen worden. Aber man sollte nicht davon ausgehen, weil Hierarchien einfach davon leben, dass man Angst hat, dass man Karriere machen will und so. Und das war eben in der DDR, die ein Unrechtsstaat war, ja, eben nicht viel anders. Die Charaktere und die Personen, die gibt es ja noch, aus denen Diktaturen gebastelt werden. Und ich möchte noch eins sagen, weil es so lustig ist, weißt du, ich scheiße ja im Grunde auf Preise, also wirklich, ich habe jetzt eine lange preislose Zeit hinter mir, aber wenn mir irgendwie der Bayerische Filmpreis gegeben wird, dann werde ich, und das schwöre ich dir, die Rede vom Thomas nochmal wiederholen.
Echt? Wortwörtlich?
Wortwörtlich. Ich muss mir die raufdrücken. Ihr Bruder hat ja eine Rede, also der Thomas Brasch, er hat ja eine Rede gehalten, wo er sich bei der DDR bedankt. Also
bei der
er,
Filmhochschule?
Er, der, ja, ja bei der, aber bei der DDR Filmhochschule für die Ausbildung. Und da ging es schon los. Ein Riesenskandal. Und da sagte dann der Strauß danach, er könne ja dankbar sein, dass er es überhaupt sagen darf. Und da dachte ich, naja, im Grunde genau das hätte er ja sagen dürfen in der DDR.
genau.
Und das finde ich wahnsinnig lustig, dass jemand, der ein Dissident war und der rausgeschmissen wurde aus diesem Land und so, dass der plötzlich trotzdem ideologisch, also dass diese ideologische Sensibilität so wahnsinnig. Also das alles irgendwie von der, also ob da jemand in der Türkei zerstückelt wird oder so, in der diplomatischen Botschaft der arabischen Staaten oder so, das wird irgendwie, das war irgendwie normal, oder? Also, aber stell dir mal vor, das hätte die Stasi gemacht, die hätte irgendjemanden zerstückelt irgendwo. Ja. Ich will damit nur sagen, immer schön den, also aus der Gegenwart heraus, immer schön den Ball flach halten, ja, und nicht denken, nur weil die DDR so grausam war und sind wir jetzt fein raus und die Gesellschaft sei da, wo sie hin will.
Okay, das ist ein gutes Schlusswort. Ansonsten müssen Sie jetzt die Arbeit verrichten. Und ins Kino gehen. Am 19. Mai kommt Leander Hussmanns Stasi-Komödie.
Das klang jetzt so bitter, ne? Aber es ist wirklich ein sehr hoffentlich unterhaltsamer
Film. Das ist ein sehr, sehr...
Man kann auch ein bisschen weinen auch.
Man kann auch weinen. Ja. Also der ist wirklich...
Wer will, kann auch ein bisschen weinen.
Genau. Also Leander Hussmanns Stasi-Komödie ab 19. Mai im Kino Ihres Vertrauens. Dankeschön, dass du da warst, Leander. Dankeschön. Tschüss.